Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Kläuber ist am Mikrofon und das bekommen Sie heute bei uns zu hören.
Zählangriff. Digitale Wahlhelfer werden zum Risiko bei den kommenden Landtagswahlen. Wiedergänger. Alte Sicherheitsprobleme gefährden die korrekte Stimmauszählung. Unverständnis. Falsche Vorstellungen komplizieren den Umgang mit digitalen Sprachassistenten. Und das digitale Logbuch. Knopfrechnen.
Beim Upload in die Landeswahlämter ist es möglich, Daten in verschiedenen Bereichen zu manipulieren. Es ist auch möglich, im Hintergrund beispielsweise über die Update-Server reinzugehen und Dinge zu verändern.
Thomas Böhle vom Sicherheitsunternehmen Checkpoint hat da gerade eine sehr ernstzunehmende Gefahr bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. und in Brandenburg am 22. September beschrieben. Digitale Angriffe auf Wahlen, die werden bei uns oft unterschätzt, denn wir wählen ja gar nicht digital, sondern auf ganz normalen Stimmzetteln aus Papier und mit Kugelschreibern. Also alles in Ordnung, könnte man ja meinen. Keine Gefahr durch feindliche Cyberkrieger oder kriminelle Digitalbetrüger? Oder gibt es doch Risiken und Gefahren, Peter Welchering?
Ja, die gibt es tatsächlich. Und die liegen erstaunlicherweise bei den Wahlergebnissen, also beim Ermitteln der Wahlergebnisse. Denn sowohl beim Auszählen als auch dann beim Zusammentragen der ausgezählten Ergebnisse aus den verschiedenen Wahlbezirken, als auch beim Berechnen der Sitzverteilung, da hilft eben Software. Den Wahlhelfern, den Menschen, die das machen. Und diese Software, die kann manipuliert werden. Diese Software kann auch Programmierfehler enthalten. Ja, und dann kommt es eben zu falschen Wahlergebnissen. Und der zweite Punkt, an dem angegriffen werden kann, der hat zu tun mit der Übermittlung der Wahlergebnisse. Denn die erfolgt eben auch digital, nicht nur digital. Da wird auch immer noch telefoniert oder per Telefax gesendet. Aber die erfolgt auch digital. Und die Daten liegen dann auf Servern. Und diese Server wiederum, die hängen am Internet. Ja, und damit sind sie angreifbar. Die größten Sorgen machen sich die Sicherheitsexperten allerdings derzeit um Auswertesoftware und um Software und Routinen, die die Sitzverteilung berechnen. Denn da sind Schwachstellen, auf die beispielsweise der Chaos Computer Club bereits vor der Bundestagswahl 2017 schon hingewiesen hat, immer noch nicht beseitigt worden. Und das ist natürlich ein tolles Einfallstor für digitale Angriffe.
Ja, und deshalb haben wir uns mit Sicherheitsexperten über die Schwachstellen unterhalten, die bei den anstehenden Landtagswahlen gefährlich werden könnten.
Wir müssen einfach davon ausgehen, dass Angreifer versuchen werden, solche Systeme zu kompromittieren, weil Anreize durchaus da sind, dass Wahlen manipuliert werden können und dass wir auch solche Systeme auch einer sehr ausführlichen Sicherheitsüberprüfung dann auch unterziehen lassen, damit wir solche Sicherheitslücken im Vorfeld finden, vor den Wahlen und im Vorfeld auch nochmal fixen können.
Warnt Sergei Epp von Palo Alto Networks. Das Sicherheitsunternehmen, für das er arbeitet, hat sich vor der Europawahl genauer angeschaut, welche digitalen Angriffe auf Wahlen möglich und gut ausführbar sind. Vor allem Desinformationskampagnen können Wahlergebnisse massiv beeinflussen. Und zu diesen Kampagnen zählen nicht nur Fake News, gefälschte Videos oder Diskreditierungsversuche mit gehackten vertraulichen Informationen. Auch im Blick dabei direkte digitale Angriffe auf die Wahlen selbst. Mit Störungen im Wahlverlauf soll das Vertrauen der Bürger erschüttert werden. In der Vergangenheit kam es da auch schon mal zu fehlerhaften Wahlergebnissen. Die konnten zwar schnell korrigiert werden, weil auf Papier gewählt wird, die Stimmzettel aufgehoben werden und Kontrollverfahren zur Überprüfung der Auszählung und der ermittelten Sitzverteilung etabliert sind. Aber dennoch führen solche Fehler zu Vertrauensverlusten. So auch bei den Kommunalwahlen in Brandenburg. Die fanden zeitgleich zu den Europawahlen am 9. Juni statt. Eine fehlerhafte Software und nicht ein direkter digitaler Angriff wurde zum Problem. Thomas Böhle von Checkpoint Software.
Zum einen gibt es im internen Bereich Fehlbedienungen, vielleicht fehlerhafte oder fehlende Implementierung von Wählverfahren. Wir hatten hier in dem Brandenburger Bereich den Fall, dass dort ein Verfahren benutzt wurde, was eigentlich kleinere Parteien bevorzugt, was in manchen Bereichen gut und richtig ist. In anderen Bereichen werden Höchstzahlverfahren verwendet. Das heißt, wenn Software eingesetzt wird, sollte sie natürlich alle Algorithmen beherrschen können, die in der Bundesrepublik benötigt werden.
Die in Brandenburg eingesetzte Software hatte die Sitzverteilung in einem Gemeinderat falsch berechnet. Eine Schwachstelle, über die schon seit vielen Jahren diskutiert wird. Denn die Überprüfung, ob die programmierte Wahlsoftware die teilweise durchaus komplizierten Wahl- und Auszählungsverfahren auch wirklich korrekt umsetzt, findet nicht im ausreichenden Maße statt. Und zwar seit einigen Jahren nicht, merkt Thomas Böhle an.
Das Risiko ist eindeutig dokumentiert. Wir hatten ja schon 2017 eine entsprechend sehr, sehr genaue Analyse des Chaos Computer Clubs, in welchem die eingesetzte Software von allen Seiten beleuchtet wurde. Seitdem hat sich gemäß der aktuellen Literatur und Sachen, die zwischendurch gemeldet wurden, wohl nicht allzu viel im Bereich dieser Software getan. Das heißt, die Angriffsvektoren, die dort ausprobiert und dokumentiert wurden, sind entsprechend relevant.
Trotzdem wird die Wahlsoftware nicht ausreichend überprüft. Zu kompliziert, zu teuer, hört man da aus unterschiedlichen Behörden. Sicherheitsexperte Sergej Epp will solche Argumente nicht gelten lassen.
Was natürlich gemacht werden kann in einem Verdachtsfall, dass ein bestimmtes Software-System eine Sicherheitslücke hat, ist forensische Maßnahmen auf solchen Systemen durchzuführen und versuchen nachzuvollziehen, ob ein unberechtigter Zugriff erfolgt ist. Das ist nicht so einfach, muss man dazu sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass man dort keine Aussagen davon treffen kann, ob tatsächlich bestimmte Systeme ausgenutzt worden sind.
Das hat zahlreiche Sicherheitsexperten auf den Plan gerufen. Doch für die ausreichende Absicherung der Wahlsoftware scheint kein Geld da zu sein. Das ist umso erstaunlicher, weil die Bundesregierung für die Bekämpfung von Desinformationskampagnen Mittel zur Verfügung gestellt hat. Und Schwachstellen von Wahlsoftware müssten genau in diesem Zusammenhang gesehen werden, meint Thomas Böhle.
Letztendlich geht es ja dort auch im weiteren Sinne um Information Warfare. Ich denke, selbst wenn ein paar Tage später offensichtlich wird, dass das nicht gestimmt hat, habe ich schon mal Unruhe gestiftet. Und letztendlich spielt es extremen Kräften in die Hände.
Also die Gefahr existiert, die Landtagswahlen können gehackt werden, das ist keine neue Erkenntnis. Über entsprechende Angriffsszenarien wird ja schon seit einiger Zeit diskutiert. Warum passiert denn da so wenig bis eigentlich gar nichts, um diese Fehler zu beheben, Peter?
Ja, das hat sehr unterschiedliche Gründe, sehr unterschiedliche Ursachen. Also zum einen muss man einfach sagen, die Wahlleitungen bei den Kommunalwahlen, die haben das Problem in der Vergangenheit eben einfach gar nicht so richtig wahrgenommen, auch keine Chance dazu gehabt. Die waren schlicht der Meinung, wenn die Landeswahlleiter uns solche Software bei der Bundestagswahl oder auch bei den Landtagswahlen geben und wir die dann einsetzen, dann kann die ja so schlecht nicht sein. Die Landeswahlleiter wiederum, die spielen das Problem mit der Auswertungssoftware schon seit 2009 herunter und die argumentieren dann natürlich auch immer, die Wahlauswertung unterliege ja vielen Checks und bei diesen Checks, da würden ja Unregelmäßigkeiten auffallen, auch Unregelmäßigkeiten, die eben durch falsche Berechnungen der Software entstehen würden. Natürlich kann das amtliche Wahlergebnis einer Landtagswahl durch solche Schwachstellen der Software nicht manipuliert werden. Das ist völlig klar, denn da finden tatsächlich ausreichend Gegenkontrollen statt. Und bei solchen Gegenkontrollen, da fallen wiederum Unregelmäßigkeiten auf. Ja, und wenn die auffallen, dann wird eben nochmal ausgezählt. Die Stimmzettel liegen ja vor. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir nach wie vor papierbasiert wählen, also mit Stimmzetteln. Aber solche Unregelmäßigkeiten, die führen eben zu falschen Zwischenergebnissen und das führt dann insgesamt auch zu einem Vertrauensverlust.
Dann reden wir doch mal darüber, wie solche digitalen Wahlhelfer sicherer gemacht werden können.
Wir brauchen klare Vorgaben der Landeswahlleiter und des Bundeswahlleiters. Mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und mit dem Informationstechnikzentrum Bund gibt es ja auch die notwendige Expertise, diese Sicherheit herzustellen. Die haben das notwendige Fachwissen, die haben die notwendige Erfahrung. Aber im Augenblick scheint sich da niemand so richtig aus der Deckung zu trauen. Und da muss man sehen, durch Sicherheitstests und dadurch, dass hier mit Open Source gearbeitet werden kann und soll, kann auch sehr viel erreicht werden. Zumindest aber muss der Quellcode des Programms offengelegt werden, eben für eingehende Prüfungen von unabhängigen Dritten.
Werfen wir noch mal einen Blick auf die letzte Kommunalwahl in Brandenburg. Weiß man denn inzwischen, was da zum Fehler geführt hat?
Ja, das ist sehr intensiv ermittelt worden. Der Landeswahlleiter sagt, dass hier ein Ausnahmefall des Wahlrechts in der eingesetzten Auswertesoftware eben nicht ordentlich einprogrammiert war. Und deshalb ist es dann zu einem Fehler bei der Sitzverteilung gekommen. Dann hat aber ein Wahlbündnis Einspruch erhoben, als es diese Sitzverteilung gesehen hat. Der Fehler ist dann erkannt und auch sofort korrigiert worden. Die Konsequenz daraus kann nur lauten, die Landeswahlleitungen, die müssen sich die Auswertesoftware genau anschauen und prüfen oder prüfen lassen, ob die Wahlverfahren und ob die Wahlordnung dann auch wirklich konsequent und korrekt programmtechnisch umgesetzt worden ist.
Die Auswertesoftware ist also ein mögliches Angriffsziel für Manipulationen. Gibt es noch weitere Angriffsvektoren? Wie sehen die aus?
Ja, die werden ja schon seit vielen Jahren diskutiert. Die Ergebnisse für solche Wahlen, die werden ja auf landeseigenen Servern berechnet. Da landen ja auch die zusammengetragenen Ergebnisse aus den Wahlbezirken. Und da hat ja schon im Jahr 2017 der Profi-Hacker Julian Totzek-Hallhuber rechtzeitig vor der damaligen Bundestagswahl ein Angriffsszenario auf Server im Behördennetz entwickelt, mit dem Wahlergebnisse manipuliert werden können. Das ist damals viel diskutiert worden, hat für großes Aufsehen gesorgt. Und dieses Angriffsszenario, wenn man sich das genau anschaut, das ist genauso heute noch anwendbar, auch bei den anstehenden Landtagswahlen.
Über Sicherheitsprobleme bei den bevorstehenden Landtagswahlen sprach ich mit Peter Wächering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Erwartungen, die sind ja meist groß, wenn einem versprochen wird, über alles sprechen zu können. Und wie immer bei großen Erwartungen gibt es natürlich auch große Enttäuschungen. Denn der Erfolg digitaler Sprachassistenten, zum Beispiel wie Siri, Alexa oder anderer, der ist längst nicht so groß wie vorausgesagt. Sie werden ja meist nur für einfache Kommandos benutzt. Und wer schon einmal ganze Sätze an einen Sprachassistenten hin formuliert hat, der weiß, dass das Verständnis nicht besonders gut ist. Sowohl was die Silben als auch was den Inhalt angeht. Das wird mit den neuen generativen KI-Systemen sicherlich deutlich besser werden. Aber das Problem bleibt und es liegt nicht nur an den Maschinen. Forschende der Universität Würzburg, die haben die Kommunikation mit digitalen Sprachassistenten genauer untersucht. Und mit der Medienpsychologin Astrid Karolus habe ich über die wesentlichen Erkenntnisse dieser Studie gesprochen.
Wir haben in der Tat uns angeschaut, wie Menschen, wie du und ich, mit sprachbasierten Systemen interagieren. Und zwar, das müssen wir noch dazu sagen, wir haben schon angefangen in einer Zeit vor diesem jüngsten KI-Sprung. Das heißt, wir haben angefangen mit den Systemen, die wir vielleicht von unseren Mobiltelefonen kennen, die wir vielleicht von kleinen Smart-Speakern zu Hause kennen und haben uns angeschaut, was machen die Menschen damit? Wie funktioniert das so? Wie fühlen sich die Menschen damit? Und ganz grob gesprochen können wir sagen, dass ein Befund uns beschäftigt hat, und zwar, dass die Vorstellungen und die Einschätzungen der User, der Anwenderinnen und Anwender, ihr Verhalten leiten und diese Vorstellungen oftmals nicht ganz korrekt sind. Das heißt, wir haben mit Fehleinschätzungen zu tun und die wiederum führen dann zu einer Nutzung, die nicht zufriedenstellend verläuft und die die Nutzer in ihrem Ergebnis mit dem, was der Sprachassistent dann so macht, nicht zufriedenstellt.
War das das Grundproblem, woran ja eine Kommunikation mit Maschinen gescheitert war?
Also ein Problem in der Kommunikation mit Maschinen ist mit Sicherheit der Mensch, leider. Der dann mit Fehlannahmen, mit einer Überschätzung des Systems an die Technologie herantritt und dann enttäuscht wird. Auf der anderen Seite ist die Technologie insofern limitiert, als dass sie ja tatsächlich noch nicht überzeugend ein menschliches Gegenüber darstellt. Man muss jetzt immer ein bisschen sagen, darstellen konnte, weil wir gerade diesen technischen Sprung erleben. Aber noch ist die Technik limitiert. Das heißt, wir haben irgendwie zwei Gesprächspartner, die nicht so recht zueinander passen wollten. Was noch hinzukommt, ist, dass der Mensch die Technik nur sehr begrenzt versteht. Das heißt, die Fehleinschätzung, das Ding spricht so wie ich, das kann so gut kommunizieren wie ich, führt dann natürlich zu einer limitierten Kommunikation zurückzuführen auf technisches, ich möchte mal hart formulieren, Unwissen oder eben begrenztes Wissen. Also das heißt, der Mensch, möchte er die Technologie nutzen, der muss bestimmte Kompetenzen mitbringen, um mit sprachbasierten Systemen sinnvoll, achtsam umgehen zu können.
Und welche Kompetenzen sind das?
Wir brauchen ein Grundverständnis, wie das technische System funktioniert. Was passiert von der Spracheingabe bis zur Sprachausgabe mit der Aufnahme? Welche Probleme haben wir da? Wir müssen vielleicht Grundideen haben von, wie funktioniert KI, wie funktionieren diese Lernprozesse. Wir müssen aber auch ein Verständnis davon haben, wie Privatsphäre funktioniert, wie das System zu bedienen ist. Wir kommen in unseren Analysen ungefähr auf 10 Kompetenzen, die zu adressieren sind, die eben über das bloße Sprechen und Sprachbefehle formulieren können hinausgehen.
Sie haben Empfehlungen dafür, wie man mit Sprachsystemen besser umgehen kann und wie man vielleicht auch schneller zum Ziel kommt oder zielgenauer mit Sprachsystemen kommunizieren kann, auf einer Internetplattform veröffentlicht und bieten dort Unterstützung an bzw. Training, damit das eben halt besser geht. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Konkret haben wir in Gesprächen mit Expertinnen und Experten, aber eben auch in Analysen von Nutzenden herausgefunden, dass sprachbasierte Systeme, Smart Speaker, Sprachassistenten, für viele so eine Art Blackbox darstellen. Also man spricht da irgendwie was irgendwo hin und irgendwas kommt wieder raus. Und diese Blackbox, dieses große Fragezeichen, was da technisch passiert, das versuchen wir mit unserer Lernplattform aufzubrechen. Das Ziel ist, darüber nachzudenken, was muss ein Anwender, was heißt muss, was sollte er kennen, um selbstbestimmt nutzen zu können? Also einerseits, was muss er wissen? Das ist dann gar nicht so viel, weil eine grundlegende Nutzung kriegen wir alle mit unserer Sprache hin. Aber was sollte und was könnte er wissen, um diese Blackbox ein Stück weit aufzubrechen und zu wissen, beispielsweise, was mit Daten passiert, ne? Was unter der Datenschutzbrille da eigentlich passiert, um aber auch zu wissen, wie die Technik dahinter ganz grundlegend funktioniert. Und dafür haben wir eine Lernplattform entwickelt und dort finden sich bestimmte Trainings entlang der von uns erarbeiteten Subfacetten von den Kompetenzen, die man selber zu Hause in Ruhe durcharbeiten kann und sich quasi diesem Schritt selbstbestimmt sprachbasierte Technologie nutzen zu können, weiter nähert.
Wir haben ja eingangs schon davon gesprochen, dass eben halt tatsächlich die KI-Entwicklung sehr große Fortschritte gemacht hat. Werden damit Ihre Erkenntnisse eigentlich nicht überflüssig, weil die Systeme genau darauf hinarbeiten, dass man sich eben halt keine Gedanken mehr darüber machen muss, mit wem man eigentlich kommuniziert?
Also ganz grundsätzlich sind die technischen Sprünge, die wir gerade erleben, natürlich enorm, auch faszinierend. Ganz grundsätzlich ist unser Training allerdings auch für die aktuell und vielleicht auch die kommende Situation wertvoll aus folgendem Grund. Die Herausforderungen, beispielsweise Datenschutz, sind weiter da. Das Grundbewusstsein für Algorithmen, was wir in unseren Trainings vermitteln, ist weiter relevant. Also das heißt, die Technik entwickelt sich weiter, ja, aber die Grundkompetenzen entlang sprachlicher Verarbeitung, entlang technischer Verarbeitung, die sind weiterhin relevant. Was Sie beschreiben, dass die Systeme menschenähnlicher werden, das ist für uns einerseits ja auch eine Hilfe, weil es wird ja immer einfacher, sie zu benutzen. Und andererseits bringt der Mensch eine faszinierende Eigenschaft mit. Und zwar, wir brauchen gar nicht technische Systeme, die riesig menschenähnlich sind, um darin einen Mensch zu erkennen, sondern es genügt uns bereits, wenn wir minimale Hinweisreize sagen, wir haben. Also Beispiel, ein System antwortet uns, das machen ja Sprachassistenten typischerweise. Und das setzt bei uns unbewusst Mechanismen in Gang, dass wir jetzt mit einem anderen, typischerweise menschlichen, aber zumindest sozialem Gegenüber interagieren. Dafür brauchen wir gar nicht eine perfekte Imitation eines Menschen, sondern nur Hinweisreize. Wir finden das also auch bei den älteren sprachbasierten Systemen. Das löst in uns Menschen etwas aus, dass wir zwar bewusst wissen, dass wir nicht mit einem Menschen interagieren, aber unbewusst dann eben doch menschliche Prozesse starten. Anthropomorphisierung nennen wir das. Und das kennen wir auch schon von der alten Technologie. Und das ist in der Tat eine Herausforderung für uns Menschen, denn wir schalten quasi unbewusst in den sozialen Modus. Wir schalten unbewusst in den Modus, ich spreche hier ja wohl irgendwie mit einem anderen menschenähnlichen Wesen. Und das wiederum lässt uns eben all diese technischen Facetten vergessen. Das lässt uns aber auch Privatsphäre-Facetten vergessen. Das lässt uns Datenschutzproblematiken möglicherweise vergessen. Und das kennen wir bereits von alten Technologien. Und durch die sich weiter vermenschlichenden Technologien wird dieses Phänomen weiter bedient. Es ist aber kein neues.
Aber um es nochmal auf moderne KI-Technologien, die sehr viel leistungsfähiger sein können, dann zu beziehen. Das heißt dann übertragen, die Potenziale sind zwar größer, aber auch die Chance zu scheitern und beim Menschen nicht richtig anzukommen, ist auch größer.
Die Chance ist insofern ja etwas größer, dass sie ankommen, als dass die bis vor kurzem noch als übertrieben zu bewertenden Annahmen, Nutzungserwartungen bei heutigen Systemen ja immer mehr zutreffen. Das heißt, heute kann ich ja mit dem System ein Gespräch führen auf einem ganz anderen Niveau, als es bis vor kurzem möglich war. Das heißt, wir haben erstmal die Technik, die ein bisschen aufgeholt hat, die ein bisschen näher rankommt an unsere vormals unrealistischen Erwartungen. Und wir haben Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt natürlich immer mehr erwarten, weil wir jetzt ja gelernt haben, fast alle in kurzer Zeit, wir haben, sagen wir mal, ChatGPT ja keine 2 Jahre, und ein ganz anderes Anforderungsprofil mittlerweile auch an das System haben. Das heißt, es ist so ein bisschen beides, ne? Die Systeme sind besser geworden, werden weiter besser. Aber der Mensch erwartet auch mehr. Ich glaube, im Moment haben wir eine Situation, dass die Systeme viele noch verblüffen, und zwar in einer positiven Art und Weise, dass es ein verblüffend funktionsumfassendes System ist, mit dem wir zurzeit zu tun haben.
Das war Astrid Karolus von der Universität Würzburg über digitale Sprachassistenten und wie man sie richtig nutzen kann.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 27347.
Unterm Leuchtturm ist es immer am dunkelsten.
Knacki, was willst du damit sagen?
Das, wo erstens niemand mitrechnet, es meistens immer stimmt.
Was ist denn das für ein Deutsch? Entweder meistens oder immer?
Mutmaßlich, immer mutmaßlich.
Was meinst du?
Polizeischüler. Stell dir Polizei als Leuchtturm vor. Und jetzt stell dir vor, einige hätten geschummelt bei ihrer Prüfung. Mutmaßlich. Das muss ja schiefgehen.
Warum muss das schiefgehen? In der Schule hast du sowas doch auch immer gewuppt.
Das war doch in der Analogzeit, auf Papier. Aber digital geht doch gar nicht. Fliegt doch immer auf.
Meistens.
Meistens immer, weil erstens, weil Schummeln mutmaßlich nirgendwo auf dem Lehrplan steht. Du konntest ja gar nicht lernen, wie Schummeln funktioniert.
Stimmt. Tu nie was, was du nicht gelernt und trainiert hast. Muss man ja auch nicht trainieren, aber Wissen hilft schon sehr.
Wahrscheinlich haben sie auch das nie gelernt.
Mutmaßlich nie gelernt, wie das Netz funktioniert. Es vergisst nichts. Es vergisst auch nicht, wenn du es nicht gelernt hast, und lacht sich kaputt, wenn du glaubst, du hättest was gelöscht und alle Spuren wären weg.
Mutmaßlich war das so. Nicht gelöschte Spuren sind die interessantesten.
War das jetzt Teil der Prüfung?
Aus forensischer Sicht ganz bestimmt.
Und für Nicht-Forensiker?
Wäre toll, wenn sowas Teil von Prüfungen wäre. Lebenslang.
Hä? Auch für Kinder?
Klar. Du hast doch auch in der Kita Verkehrsunterricht. Je eher du weißt, dass Autos keine freundlichen Wesen mit Zwinkeraugen sind, desto besser schützt dich das vor Unfällen. Datenverkehrsunterricht wäre genauso wirksam. Nennt sich Data Literacy.
Du mit deinem Dinglisch. Datenkompetenz versteht man besser.
Auch nicht gerade Deutsch. Wenn's alle hätten, würden...
Meinst du Datenkompetenz?
Genau. Mit Datenkompetenz würden weniger Leute auf Desinformationen reinfallen. Dann machen dir Störungen in Wahlprogrammen keine Angst. Denn die kleinen Zettel kann man wie früher nachzählen mit der Hand, die Sitzverteilung notfalls mit dem Kopf statt mit dem Knopf berechnen.
Mit Köpfchen könntest du auch durchschauen, dass Chatkontrolle und offene Überwachungslücken keine guten Ideen sind.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Der deutsche Softwareanbieter TeamViewer ist Opfer eines russischen Hackerangriffes. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Welch-Nasseri.
Laut Unternehmensangaben haben Mitarbeitende am vergangenen Mittwoch Auffälligkeiten im System festgestellt. Man habe sofort Schutzmaßnahmen umgesetzt. TeamViewer ist ein großer Anbieter für Fernwartungssoftware, mit der auf die Bildschirme entfernter Rechner zugegriffen werden kann. Bisher gibt es wohl keine Hinweise darauf, dass Kundendaten betroffen sind. TeamViewer macht die russische Hackergruppe APT29, auch bekannt unter dem Namen Midnight Blizzard oder Cozy Bear, für die Attacke verantwortlich.
Apple startet einen neuen Bezahldienst.
Mit der neuen Zahlungsmethode Tap to Pay können Kunden ohne zusätzliches Kartenterminal bargeldlos bezahlen. Kundinnen und Kunden bekommen bei der neuen Bezahlmethode stattdessen nur noch ein iPhone vorgehalten. Die neue kontaktlose Bezahloption ist seit Dienstag in Deutschland verfügbar. Apple versichert, dass alle Transaktionen verschlüsselt stattfinden. Der Konzern wisse nicht, was gekauft wird und wer es kauft.
Amazon verkauft jetzt KI-generierte Werbung.
Anbieter von Waren und Dienstleistungen können von Amazon nicht nur KI-erzeugte Produktbeschreibungen und Bilder, sondern auch Werbeanzeigen beziehen. Dabei generiert die KI aus einer kurzen Artikelbeschreibung und wenigen Bildern eine angepasste Werbung für das jeweilige Produkt. Damit übernimmt eine KI auch Aufgaben, die bislang vor allem von kreativen Designern angeboten werden und bedroht unter anderem die Arbeit von Werbeagenturen. Laut Amazon haben weltweit bereits 30.000 Verkäufer die KI-generierte Werbung bestellt.
Der Chatdienst ICQ wurde am vergangenen Donnerstag eingestellt.
Anfang der 2000er Jahre zählte ICQ mit mehr als 100 Millionen Accounts zu den beliebtesten Messenger-Angeboten. Dass User in Echtzeit miteinander chatten konnten, war damals eine große Neuheit. Nun wurde der Dienst nach fast 28 Jahren endgültig abgeschaltet. ICQ steht als homophones Kürzel für den englischen Satz mit der Bedeutung »Ich suche dich«, ICQ.
Produkte von großen Unternehmen wie Apple oder Microsoft bedrohen den fairen Wettbewerb.
Das sagt das Bundeskartellamt. Verstärkt wird dieser Prozess demnach durch künstliche Intelligenz. Denn der Bedarf an Rechenleistung nimmt besonders durch KI-Angebote immer weiter zu. Dabei wird die Datenverarbeitung größtenteils auf externen Servern von US-amerikanischen Großkonzernen abgewickelt. Damit steigt auch die Abhängigkeit von diesen Tech-Firmen. Derzeit prüft zum Beispiel auch die EU-Kommission, ob Apple mit seinem App Store gegen die Wettbewerbsregeln verstößt. Auch Angebote von Microsoft werden von der EU-Kommission als möglicherweise wettbewerbswidrig eingestuft.
Ab kommenden Montag müssen Mieter sich um ihren eigenen Kabelanschluss kümmern.
Ab dem 1. Juli entfällt das sogenannte Nebenkostenprivileg bei Kabelfernsehen. Dann dürfen Vermieter die Kosten für einen Kabelanschluss nicht mehr pauschal auf die Betriebskosten aller Mieterinnen und Mieter umlegen. Wer weiterhin Kabelfernsehen nutzen möchte, muss selbst einen Vertrag mit einem Anbieter abschließen. Alternativ können sich Kunden auch für TV-Empfang über Antenne oder Satellit entscheiden oder Internetdienste nutzen. Die Verbraucherzentrale rechnet damit, dass die Preise für Kabelfernsehen zunächst um etwa 2 bis 3 Euro pro Monat ansteigen, langfristig aber durch den gestiegenen Wettbewerb wieder sinken.
Sternzeit, 29. Juni. Der Astrodiplomat für Halley und die kleinen Sonden. Jürgen Rahe prägte Ende des 20. Jahrhunderts die Erforschung der Kometen, der schmutzigen Schneebälle im All. Er kam 1997 in der Nähe von Washington ums Leben, als bei einem Sturm eine Eiche auf sein Auto stürzte. Nach seinem Studium in Hamburg und Berlin knüpfte er als Direktor der Sternwarte Bamberg viele wissenschaftliche Kontakte in den damaligen Ostblock. Zu seinen Forschungsgebieten gehörten auch Sternatmosphären und veränderliche Sterne. Doch die Kometen blieben seine Lieblingsobjekte. Jürgen Rahe war einer der Initiatoren der International Halley Watch, einem groß angelegten Beobachtungsprogramm zur Wiederkehr des Kometen Halley Mitte der 80er Jahre. Zudem war er an der europäischen Halley-Sonde Giotto beteiligt. Er wechselte zur NASA und wurde schließlich Direktor des Programms zur Erforschung des Sonnensystems. Rahe entwickelte das Konzept der kleinen Raumsonden der Discovery-Reihe. Er war leitender Wissenschaftler der Mondmission Clementine, die die Renaissance der Mondforschung einleitete. Auch für die NEAR-Sonde war er zuständig, die auf dem Asteroiden Eros landete. Jürgen Rahes Organisationstalent und diplomatisches Geschick sind legendär. Viele Fachleute, die heute in hohen Positionen sind, verdanken ihren Einstieg in den Beruf seiner Förderung. Zudem sorgte er dafür, dass sich die NASA an Europas Kometensonde Rosetta beteiligte. Deren Mission erlebte Jürgen Rahe, der morgen vor 85 Jahren in Melle zur Welt kam, leider nicht mehr.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber war am Mikrofon und dankt fürs Zuhören.